Was kann man so in einem Gottesdienst machen? Zum Beispiel das hier. Einige halten sich schon die Ohren zu. Nein, das meine ich jetzt nicht. Das hätte ich auch machen können, aber ich weiß ja nicht, wen ich dann schockiere. Und dann kann man auch das machen. Oh, der ist ja ganz leise. Ich hatte mir das jetzt lauter vorgestellt. Denn lauter war es, als eine unserer beiden Töchter, ich verrate euch, weil viele beide kennen, im Gottesdienst hinter uns saß. Und wir auf einmal nicht nur so ein leises Geräusch wie das von diesem Ballon hörten, sondern ein ziemlich lautes Geräusch, auch aus einem Luftballon. Sie hatte ihn hinter uns aufgeblasen und fand das richtig lustig, wie der dann in die Luft sauste. Der hier ging nach unten, mit dem stimmt irgendwas nicht. In die Luft sauste und so richtig ordinäre Geräusche von sich gab. Manche wissen ja, wie ein Luftballon da möglicherweise klingen kann. Natürlich war unsere Tochter da noch ziemlich jung. Sie ist im Jahre, na, ich sag jetzt nicht welches Jahr, dann wisst ihr, welche Tochter es war. Aber auf jeden Fall, sowas kann so richtig peinlich sein. Bei anderer Gelegenheit findet man das vielleicht lustig, aber im Gottesdienst? Gut, dass die meisten, die um uns herum saßen in unserer Brüdergemeinde in Wölmersen, darauf humorvoll reagierten, anders als wir das vielleicht erwartet hätten. So etwas wird ja schließlich von Eltern oft viel, viel schlimmer empfunden als von ihrer Umwelt. Wahrscheinlich haben alle unter uns, die Eltern sind, irgend sowas zu erzählen, wenn es vielleicht auch nicht immer mit dem Luftballon zu tun hat. Ich denke da auch an einen Kollegen, der mir erzählte, wie sie relativ neu in einer Gemeinde waren, ganz woanders. Und die Gemeinde hat einen großen Teppich für das Foyer angeschafft. Einen großen, schönen, teuren Teppich. Und beim ersten Gottesdienst, als dieser Teppich dann auslag, hat sein Sohn den Teppich vollgekotzt. Wie soll ich es auch anders formulieren? Das war peinlich, meinte er. So ist das manchmal. So etwas kann man erleben. Kinder empfinden und verhalten sich natürlich anders als Erwachsene. Die finden einen Luftballon, der im Gottesdienst hochgeht, ganz lustig. Vielleicht manche Erwachsene auch, die sagen dann endlich mal was los im Gottesdienst. Aber andere würden anders reagieren. Nicht immer waren wir, gerade in Europa, uns darüber bewusst, wie anders Kinder doch sind. Da gibt's so schöne Bilder, die wir vielleicht mal gesehen haben. Ich muss jetzt auf die Mitte drücken, bei diese Fernbedienung ist mir noch nicht so ganz bekannt. Ja, solche Bilder, die meistens so aus dem 17. Jahrhundert heraus stammen, wo Kinder eigentlich als eine Art Miniaturerwachsene dargestellt werden. Oder hier ein Bild, ich habe dreimal hingeguckt, da stand dabei Bildnis einer 14-Jährigen. So sieht sie wirklich nicht aus. Kinder waren Erwachsene nur noch immer ein bisschen klein geraten. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden sie auf den repräsentativen Gemälden der wohlhabenden aristokratischen Familien immer so dargestellt. Erst ab dem 16. Jahrhundert gab es dann auch eine Art Kinderkleidung, die uns heute vielleicht auch etwas fremdartig erscheint. Die sah nämlich so aus. Mindestens einer dieser beiden jungen Menschen auf diesem Bild ist ein Junge. Denn Jungen bekamen erst ab dem 8. Lebensjahr eine Hose. Wenn sie kleiner waren, trugen sie Kleider, genauso wie die Mädchen. Das ist übrigens ein Bild aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht aus dem 16., 17. Jahrhundert. Bei Kindern empfand man noch nicht ihre wirkliche Kindlichkeit. Heute ist uns klar, dass Kinder keine Miniaturerwachsenen sind. Sie sind anders. Sie sind eben Kinder. Sie empfinden anders, sie denken anders, sie reagieren anders. Und, das wissen Eltern, die mehr als ein Kind haben, jedes Kind ist anders. Manchmal sogar ganz anders. Kinder besitzen ein Urvertrauen, wenn sie zur Welt gekommen sind. Sie haben ja bisher im Mutterleib meist hauptsächlich Geborgenheit erlebt. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre existenziellen Bedürfnisse nach Nahrung, Liebe und Geborgenheit erfüllt werden. Sie gewinnen Vertrauen zu ihren Bezugspersonen und fühlen sich geborgen, wenn ihre Bedürfnisse gestillt werden, erfüllt werden. Sie entwickeln Misstrauen, wenn sie vernachlässigt oder wenn sie abgelehnt werden. Viele Kinder, die Ablehnung und Vernachlässigung erleben, tragen dieses Misstrauen ein Leben lang mit sich herum. Dabei ist jedes Kind eine eigenständige Persönlichkeit und hat ein Recht, als solche respektiert und gefördert zu werden. Es wurde schon gesagt, wir werden heute ein Kind segnen. Lars Löbner, auch der Name wurde uns schon vom Opa verraten. Dann bringen wir zum Ausdruck, dass Kinder bei uns willkommen sind, wie das auch bei Jesus der Fall ist. Eben haben wir schon ein bisschen aus diesem Text aus Markus 10 gehört. Da heißt es, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Wenn hier der Vers 13 übersetzt wird, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, dann wird hier in diesem Vers, nicht da, wo das Wort segnen später im Text auftaucht, ein Wort gebraucht, das man auch mit anfassen oder anrühren übersetzen kann. Vielleicht erinnert uns das ein kleines bisschen an die Frau, von der wir in der Predigt am letzten Sonntag, die Gunnar Lavrenz gehalten hat, gehört haben. Sie berührte Jesus, weil sie wusste oder ahnte, dass er heil machen kann. Menschen erwarteten das Beste, wenn Jesus sie anrührte. Und Eltern wollen das Beste für ihr Kind, wenn sie wünschen, dass Jesus sie anrührt. Und was geschieht da? Ausgerechnet die, die immer mit Jesus zusammen waren, über lange Zeit hinweg, weisen die Eltern ab. Weisen sie, so heißt es, barsch ab. Es wird uns nicht gesagt, was die Jünger dazu bewegte. Es störte offensichtlich ihr Empfinden über das, was um Jesus herum geschah. Das war doch Erwachsenensache. Kinder konnten das nicht verstehen, was Jesus da sagte. Vielleicht hatten sie noch nicht verstanden, dass Glaube nicht zuallererst eine Kopfsache, sondern eine Beziehungssache ist. Wir können nur ahnen, was diese barsche Zurückweisung mit den Eltern machte. Und erst mit den Kindern. Von der Wortbedeutung her handelt es sich hier um Kleinkinder. Oder wie wir heute im guten Deutsch sagen, um Babys. Kinder in diesem Alter verletzt Zurückweisung zutiefst. Sie spüren Ablehnung viel schneller als Erwachsene und reagieren darauf mit Erschrecken, das sie oft nur mit Weinen ausdrücken können. Wie furchtbar, wenn das ihr Erleben mit Jesus ist, ihr Erleben mit Gemeinde, mit Gottesdienst. Da werde ich abgelehnt. Das will Jesus nicht. Deswegen reagiert er seinerseits, so wird es hier übersetzt, ungehalten. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt eigentlich, er konnte es nicht ertragen. Das geht ja eigentlich noch über das, ich bin nicht ganz glücklich damit, ich bin ungehalten hinaus. Jesus fand nicht die Gegenwart der Kinder unerträglich, er fand das Verhalten seiner Jünger unerträglich. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Jesus lässt es nicht dabei zu sagen, lasst die Kinder zu mir kommen, sondern er sagt sogar, wir können von den Kindern lernen, von ihrem Vertrauen, von ihrem Glauben, von ihrer Offenheit, auch wenn sie manches noch gar nicht verstehen können, weil sie eben Kinder sind. Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, Dieses Wort bedeutet ein gastliches Aufnehmen. Ich nehme das Reich Gottes gerne auf, es ist bei mir willkommen. Kinder nehmen das, was ihnen gut tut, gerne an, ohne Vorbehalte. Vielleicht ganz anders als wir Erwachsenen. Kinder, so meint Jesus, lassen das Reich Gottes nicht stehen, bis sie alles ausdiskutiert haben, bis alle Fragen geklärt sind. Sie lassen sich wirklich darauf ein. Und das solltet ihr auch tun. Deswegen nimmt er sie in die Arme und segnet sie. Das Wort, das hier mit segnen übersetzt wird, taucht nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament auf. Es bedeutet auch Gutes wünschen. Jesus integriert Kinder. Er segnet sie. Segen, Entschuldigung, das ist etwas, was schon ganz am Anfang biblischer Erzählungen auftaucht. Da wird zuerst erzählt, dass Gott Tiere segnet und dann auch Menschen. Diese Menschen werden dann auch zu seinen Gesprächspartnern. Segen ist Gottes Sache von Anfang an. Beim Segnen macht der menschliche Sprecher Platz für Gott. Um Gottes Handeln geht es beim Segnen, nicht um das, was wir tun. Wer segnet, drückt nicht sein Wohlwollen gegenüber einem anderen aus, sondern er stellt den anderen in die Gegenwart Gottes. Beim Segnen wird Gottes Gegenwart angesagt. Segen teilt das Gute aus, das uns Gott zugedacht hat. So heißt es ja am Ende des alttestamentlichen, des sogenannten aaronitischen Segens, weil Aaron der erste Hohepriester war: Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Anders als in einem Gebet wird hier nicht Gott angeredet, sondern der Mensch, der gesegnet wird. Deswegen werden beim Segen auch nicht die Hände gefaltet oder zu Gott erhoben, sondern sie werden dem Einzelnen aufgelegt oder zur Gemeinde ausgestreckt. Segen stellt Menschen in Gottes Gegenwart. Und wir hoffen, dass sie in ihrem Leben Heil konkret erfahren. Der Psychoanalytiker Erik Homburger Erikson schreibt: Unter allen ideologischen Systemen stellt jedoch allein die Religion jenes früheste Gefühl wieder her, einem zugewandt zu sein, der Fürsorge und Vorsorge trifft. In der jüdisch-christlichen Tradition zeigt kein Gebet dies deutlicher als: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz über dich und gebe dir Frieden. Keine Andachtshaltung verkörpert dieses Erleben stärker als das in Hoffnung erkannt zu werden emporgewandte Gesicht. Ich schaue auf Gott. Deswegen segnen wir kleine Kinder. Die baptistische Bewegung entstand ja in den Anfängen des 17. Jahrhunderts in England mit der Forderung der Trennung von Kirche und Staat. Und schon in den Anfängen dieser Bewegung wurden Kinder gesegnet. Natürlich gab es auch eine Reihe Baptisten, die meckerten. Das ist ja ein Merkmal, das wir immer wieder sehen. Und schon damals meinten manche, das sei so eine Art trockene Taufe. Da kehre man ja zurück zu der Praxis der großen Kirchen. Der Baptistenprediger Thomas Hughins erwiderte 1657, dass diese Segnung bedeute, dass der Herr es diesen Kindern, wenn sie älter werden, schenken möge, dass sie ihren Glauben an Christus bekennen und mit ganzem Herzen glauben, damit sie dann als Gläubige an den Einsetzungen Christi, der Taufe und dem Abendmahl teilhaben können, so wie es schon in der Zeit des Neuen Testaments war. Taufe ist etwas anderes. Kindersegnung stellt ein Kind in Gottes Gegenwart und unter seinen Schutz. Das Kind soll die freundliche Zuwendung Gottes erfahren. Wir stellen es unter Gottes Gegenwart, damit es irgendwann in seinem Leben, wenn es dazu fähig wird, begreift: Bei Gott ist es gut. Wenn wir als Gemeinde segnen, dann wissen wir, dass Gott der ist, der segnet, nicht wir Menschen. Aber wir können nicht um Gottes Zuwendung bitten und uns selber abwenden. Professor Dr. Olaf Kormanshaus, bis zu seiner Emeritierung im letzten Jahr Professor an der Theologischen Hochschule unserer Freikirche in Wustermark, er schreibt, das freundlich zugewandte Gesicht eines Menschen hat für die Entwicklung eines Kleinkindes eine außerordentliche Bedeutung. Ein Kind erfährt seinen Wert dort, wo Mutter, Vater oder andere wichtige Personen es anschauen. Strahlend, freundlich, liebevoll zugewandt. Sehr tief nimmt das Kind in sich auf, was es sprachlich zur Zeit noch gar nicht fassen kann. Ich bin geliebt, wertvoll. Ich habe meinen sicheren Platz auf dieser Erde. Ich muss um ihn nicht kämpfen. Ein Grundvertrauen in diese Welt entsteht. Der Psychoanalytiker Erikson, den ich eben schon zitierte, sprach vom Urvertrauen. Macht ein Kind nicht diese Erfahrung, dass ihm jemand freundlich zugewandt ist, bleiben große Zweifel in Bezug auf das Wertgefühl und ein Urmisstrauen in Menschen und Welt. Diese Zuwendung zeigt sich auch an unserem Umgang mit Kindern. Sie sollen Gemeinde als einen guten Ort des Angenommenseins erleben. Sie müssen Kind sein dürfen, denn das sind sie ja. So wie wir Erwachsene erwarten, dass man uns auch als solche behandelt. Natürlich kann es sein, dass Kinder, wenn sie Kind sein dürfen, auch andere schon mal ein bisschen ablenken. Sei es mit einem gerade durch die Luft fliegenden Luftballon oder sei es mit einem vielleicht ungewohnten Geräusch. Mir fällt dabei immer das Psalmwort »Aus dem Munde der jungen Kinder hast du dir einen Lobpreis bereitet« ein. Und ich verstehe jedes kindliche Geräusch genau als solches. Da müssen auch schon manchmal Kompromisse gefunden werden. Wir wollen Kinder ja nicht vom Gottesdienst entfernen, sondern Zeit mit ihnen verbringen. Sie sollen Gemeinde nicht als einen Ort erleben, in dem sie eigentlich gar nicht erwünscht sind. Aber wir wollen ihnen auch nicht zu viel zumuten. Deswegen sollen am Samstag, wenn hier Arbeitstag geplant ist, Kabel verlegt werden, durch die eine Videoübertragung in einen der beiden Kinderräume möglich wird. So kann, wenn es denn Sinn macht, ein Elternteil mit Kind oder Kindern dort während der Predigt hingehen. Kinder dürfen dann ganz Kinder sein und die Eltern können entspannter sein. Wie gesagt, ich weiß aus eigener Erfahrung, inzwischen auch als Großvater, denen das am meisten unangenehm ist, wenn Kinder mal einen Mucks machen, sind meistens die Eltern, nicht die anderen um sie herum. Aber die Eltern dürfen dann entspannter dort sitzen. Manchmal geht das auch da hinten im Raum und ich sehe, dass das heute offenbar ganz gut zu klappen scheint mit der Entspannung da hinten. Und sie bekommen aber auch dann, wenn die Kinder mal einen Tag haben, wo sie eben lauter sind, trotzdem wenigstens etwas von der Predigt mit, weil dieselbige ja per Video übertragen wird. Dann sieht man auch das griesgrämige Gesicht oder manchmal auch das Lächelnde dessen, der da gerade predigt. Und natürlich wäre es schön, wenn reichlich helfende Hände am Samstag dabei wären und damit auch zeigen, uns sind Kinder und deren Eltern etwas wert. Jesus jedenfalls meinte, lasst die Kinder zu mir kommen. Ich will ihnen begegnen. Hindert sie nicht daran, denn für solche ist das Reich Gottes. Wenn wir heute ein Kind segnen, stellen wir es in Gottes Gegenwart und erwarten, dass Gott dieses Kind segnet und dass es ihm begegnen darf. Amen.